Wir wollen in den Fokus rücken einen untergegangenen Staat. Und wir wollen nicht über die DDR reden. Nein, wir schauen auf einen Staat, der vor etwa 100 Jahren entstand und seit mehr als 20 Jahren nicht mehr existiert.
Ja, die Umstände waren erst einmal die Auflösung des Osmanischen und des Habsburger Reiches, den Kriegspartnern Deutschlands im Ersten Weltkrieg. Kroatien und Slowenien gehörten ja bis zu diesem Zeitpunkt zum Osmanischen Reich und alle südlichen Republiken Jugoslawiens gehörten zu Österreich-Ungarn. Deswegen wurde dann auf den Pariser Verträgen nach dem Ersten Weltkrieg überlegt, was mit diesen Gebieten passiert. Und es gab schon vorher Forderungen, einerseits von den sozialistischen Parteien Jugoslawiens, das heißt Kroatiens, Sloweniens, Serbiens, vor allen Dingen nach einer Gründung Jugoslawiens. Und der zweite wichtige Punkt war, dass die Entente-Staaten, das heißt Großbritannien, Frankreich und die USA, vor allen Dingen Beratung hatten durch eine Gruppe von Journalisten und Politiker, die davor gewarnt haben, dass der deutsche Drang nach Osten und Südosten auch nach dem Ersten Weltkrieg weitergeht, wenn nicht eine Regel vorgeschoben wird gegen diesen Drang. Und der Riegel sollte die Gründung des Staates der Tschechoslowakei sein und Jugoslawiens. Zu dieser Gruppe von Journalisten und Politikern gehörte auch der spätere tschechoslowakische Präsident Thomas Masaryk.
Klaus Thörner, darüber, aus welchen Gründen und unter welchen Umständen es 1918 zu einer Staatsgründung Jugoslawiens kam, ein Auszug aus dem Gespräch, wo das dann noch weiter vertieft wurde. Aber wir haben schon gemerkt, die Gründung des jugoslawischen Königreichs vor 100 Jahren war ein Resultat aus dem Verlauf des Ersten Weltkrieges. Zwei Jahrzehnte später unterlag dann der Südosten erneut deutschen Zugriff, diesmal unter Zugriff der ganz besonderen Deutschen, nämlich der Nazis. Das hat Klaus Thörner untersucht in seinem Buch »Der ganze Südosten ist unser Hinterland«. Das Buch ist entstanden vor bereits 10 Jahren und ist erschienen im Saira Verlag und zeichnet ebenso deutsche Kontinuitäten, deutsche Außenpolitikskontinuitäten nach in Jugoslawien. Dazu später dann mehr. Zuvor springen wir noch ein bisschen in der Zeit. Wir springen so ungefähr in die Zeit nach 1945.
Man muss also sagen, im Kontext des Zweiten Weltkriegs und des antifaschistischen Widerstandes sehen. Maßgebliche Kraft bei diesem Widerstand, dem Volksbefreiungskampf, war die Kommunistische Partei Jugoslawiens. Die war sozusagen sehr früh schon zum Widerstand aufgerufen, hatte diese Brüderlichkeit und Einheit als Parole und hat sich auch gleichzeitig dran gemacht, nicht nur die befreit haben, von den Faschisten zu befreien, sondern sozusagen auch eine Form von sozialer Revolution zu etablieren. Redegedanken und so weiter und so fort. Die Kommunistische Partei Jugoslawiens war Mitglied von den Moskau-treuen kommunistischen Parteien. Also Stalin stand in engem Kontakt mit Jugoslawien, beziehungsweise mit Tito. Und in dieser Gemengelage war die Befreiung von Jugoslawien, wo auch die Rote Armee mit beteiligt war, auch sozusagen mit so globalen Kontext und Sieg des Sozialismus mitzusehen. Also die Kommunistische Partei Jugoslawiens war Moskau treu, mit einer der treuesten, könnte man schon fast sagen. Damals war das Verhältnis sehr eng. Also es gab Berater in der Wirtschaft, im Militär und so weiter. Das war sozusagen ein sehr freundschaftliches Verhältnis.
Bis Ende der 40er Jahre galt Jugoslawien als leuchtendes Vorbild unter den sozialistischen Staaten. Auch in Moskau, haben wir eben gehört, von Roland Schechner. 1948 kam es dann allerdings zum Bruch mit Moskau und Jugoslawien ging seinen eigenen Weg. Wir haben Roland Schechner schon gehört. Wir hören ihn nochmal in dem Fall über die Besonderheiten des jugoslawischen Sozialismus und auch ein bisschen auch über die Widersprüche, die sich daraus ergaben.
Das Spezifische am Jugoslawien-Sozialismus war erstens diese Form von Arbeiter-Selbstverwaltung. Also diese Idee, die ausgehend von marxistischen Theorien hat, dass man sagt, es gibt der Produzent, also die Arbeiter, müssen sagen über die Produktion selbst bestimmen. Es gibt sagen kein Staatseigentum, es gibt nur gesellschaftliches Eigentum. Die Arbeiter in der Fabrik sind die Eigentümer der Fabrik. Das hat sagen seine Vor- und seine Nachteile. Gibt es sozusagen innerhalb der kommunistischen Weltbewegung auch die unterschiedlichsten Interpretationen davon. Gibt sagen die sagen aus Moskau, die es von Anfang an sagen erstmal sehr negativ sehen.
Und es gibt natürlich die anderen. Nach dem Bruch mit der Sowjetunion musste und wollte auch das zweite Jugoslawien einen eigenen Weg gehen. Zu diesen Besonderheiten, das haben wir gehört, gehört die Einführung der sogenannten Arbeiter-Selbstverwaltung. Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Das heißt, Betriebe sollten selbstverwaltet werden von denen, die dort arbeiten. den Arbeiter und Arbeiterin, das Ganze nicht als staatliches Eigentum, sondern als gesellschaftliches. Das war die Theorie. Die Praxis gestaltete sich jedoch recht unterschiedlich, vor allem wenn man unterscheidet nach Zeit und auch nach Region.
Das ist auch ein Zeichen dieser ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit, wie sich das Arbeiter-Selbstverwaltungssystem in Jugoslawien entwickelt hat. Angefangen hat es ja, hat die Arbeiter-Selbstverwaltung in Jugoslawien ja tatsächlich als ein Pilotprojekt in ausgesuchten Unternehmen der Schwerindustrie. Mitte 1949 gab es ein erstes Gesetz, einen ersten Gesetzesentwurf eher gesagt. Und auf Grundlage dieses Gesetzesentwurfs wurden dann über 200 Unternehmen, vor allem aus der Schwerindustrie, in diesen Unternehmen wurden Arbeiterräte eingeführt. Diese Arbeiterräte hatten zu dem Zeitpunkt allerdings nur eine Art beratende Funktion. Das heißt, sie konnten weder das Direktorium, also die Unternehmensleitung, einsetzen noch absetzen, noch konnten sie über Investitionen oder die Produktion entscheiden. In der Folgeentwicklung hat sich dieses Selbstverwaltungssystem dann auch etwas weiterentwickelt. Und dann Mitte 50 im Grunde genommen kann man sagen, dass sich die Arbeiter-Selbstverwaltung in ihren Grundzügen in Jugoslawien durchgesetzt hat oder implementiert worden ist. Dieses Gesetz zur Überführung der Unternehmen in die Verwaltung durch die Arbeiter, und das ist im Grunde genommen das Gesetz, auf das sich dann die gesamte Geschichtswissenschaft ja auch beruft, wenn sie über die Einführung der Arbeiter-Selbstverwaltung in Jugoslawien spricht. Weshalb gab es jetzt Unterschiede? Untersuchungen haben ergeben, dass vor allem in den nördlichen und weiterentwickelten Republiken, wie zum Beispiel Slowenien und Kroatien, die Arbeiter-Selbstverwaltung schneller entwickelt hat und die Arbeiter in den Unternehmen mehr Einflussmöglichkeiten hatten, teilweise bis zur Absetzung oder Ernennung der Unternehmensleitung. Während in südlichen Republiken, wie zum Beispiel in Kosovo, in Mazedonien, die Arbeiter-Selbstverwaltung im Grunde genommen immer so ein bisschen abhängig war von den jeweiligen politischen Entscheidungen der kommunistischen Partei vor Ort. Das heißt, je höher man so in der Unternehmenshierarchie nach oben stieg, desto größer war der Prozentsatz von herausragenden, zumindest in diesen Teilrepubliken, herausragenden politischen Funktionären, sodass im Grunde genommen die Partei dort einen viel größeren Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens ausgeführt hat als die Belegschaft. Das hat was mit der gesamten gesellschaftlichen Situation und den Unterschieden in der wirtschaftlichen Entwicklung, in der kulturellen Entwicklung, in der politischen Entwicklung der unterschiedlichen Regionen Jugoslawiens zu tun. Die nördlichen Republiken hatten schon eine ausgebaute Industrie, größtenteils nach dem Zweiten Weltkrieg, während in den südlichen Republiken im Grunde genommen erst ab Mitte der 40er Jahre ein Industrialisierungsprozess gestartet wurde, und zwar in Gegenden, die überwiegend landwirtschaftlich strukturiert waren, die in ihren gesellschaftlichen Beziehungen teilweise noch feudal organisiert wurden, sodass die Übernahme von Selbstverwaltungsbeziehungen dort einfach viel, viel länger gedauert hat und sich die Partei dort sozusagen als so eine Art äußerliches Element in die Struktur der Unternehmen eingefügt hat. Das ist im Grunde genommen dieses Problem der Bürokratie, die ein großes Hemmnis für die Entwicklung der Arbeiter-Selbstverwaltung angeführt wird. Das ist vor allem ein Resultat auch der Unterentwicklung großer Teile des Landes.
Kronislav Stojakovic haben wir hier gehört, der arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung aktuell in Belgrad, und wir haben ihn gehört über Probleme der Arbeiter-Selbstverwaltung. Und wenn man über Probleme und Jugoslawien spricht, landet man irgendwann in den 80er Jahren. Das hieß nämlich in den 80er Jahren ökonomische Krise, das hieß auch Streikbewegungen in den Fabriken und der Beginn zivilgesellschaftlicher Bewegungen. Dass Zivilgesellschaft und Arbeiterbewegung voneinander getrennt blieben, prägte damals die Entwicklung. Das hat Kronislav Stojakovic zum Beispiel herausgearbeitet, aber nicht nur er, sondern auch eine weitere Autorin, die wir gleich hören. Denn anstelle dieser zivilgesellschaftlichen Momente oder auch dieser Streikbewegung kam zunehmend Kulturalisierung, Separatismus und ethnischer Nationalismus. Das sind auch die Thesen von Lidia Krinzer-Radojevic, die beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie und warum denn in dieser Zeit auf einmal sowas wie Kultur und ethnische Zuschreibung so enorm wichtig waren und alles andere, also zum Beispiel das Soziale oder auch das Ökonomische, überlagert haben.
Wir wissen, dass in Partisanenbewegung waren ganz viele Kulturarbeiter und ganz viele Künstler auch dabei. Und die Idee von Jugoslawien war Brotherhood and Unity. Und was das beschreibt, ist eigentlich, Brotherhood referiert sich genau das auf Koexistenz von verschiedenen Kulturen, die sich durch eine kulturelles Austausch, ne, sind in dieses Brotherhood, ne, und Unity war für Socialism, ne, für gemeinsames Ziel, dass wir wollen Socialism. Die beiden waren in 80er, weil die Unity über Socialism, ne, in 83, wenn ihr liest in Tageszeitschriften, ne, niemand hat geglaubt mehr. Besonders nach dem Long-Term Stabilization Program, ne, war eine so starke Diskreditation von irgendwelches Arbeiterselbstverwaltung oder irgendwelches Sozialismus, ne. Die Politiken, die entstanden sind von dieses Stabilisationsprogramm, ne, hat nichts zu tun eigentlich mit Sozialismus mehr, ne. Und natürlich jetzt, die Kultur hat auch eine andere Rolle, ne, gespielt, ne, besonders, weil es ist eine Kultur, spielt immer eine große Battlefield, ne, ist ein großer Battlefield, wenn wir ökonomische Sachen nicht problematisieren, ne. Und in den Sinnen haben diese Nationaldiskursen ein Power bekommen auch, zu adressieren Leute. Und die zweite Sache war, dass mit Austerity Measures, die Staat hat sich mit ihren eigenen Mechanismen zurückgezogen und Leute überlassen zu sich selbst, ne, zu überleben, ne. Und dann, wenn sie haben diese Situation, fangen an, die Diskurse, die zirkulieren in der Gesellschaft, eine stärkere Kraft zu haben, weil sie haben auch praktische Einflüsse, ne? Weil die Leute, wenn der Staat geht zurück, wenn es kein Wohlstand mehr produziert ist durch den Staat, die Leute fangen an, neue, wie sagt man, Communities zu suchen, ne? Und neue Identität, sich zu neuen Identitäten nehmen.
Lidia Grinzer-Radojewitsch war das, Kulturanthropologin, lange in Graz zum Beispiel an der dortigen Universität, auch Mitarbeiterin lange in der Universität in Ljubljana, also im heutigen Slowenien. Heute auch Geschäftsführerin der sogenannten IG Kultur Steiermark, ist also in Österreich mittlerweile. Die hat, wie so viele andere auch, in Weimar vor kurzem einen Vortrag gehalten und sich auseinandergesetzt, ganz konkret mit den 80er Jahren in Jugoslawien. Das Ganze im Zuge einer Veranstaltungsreihe, wie gesagt, in Weimar unter dem Titel Birth of Nation oder Birth of Nations, denn das S ist in Klammern gesetzt, eine Veranstaltungsreihe, die sich einer ausgedacht hat, der zufälligerweise in diesem Studio ist.
Ja, hallo.
Kunstspektakel Revolution. Lukas, du bist da mitverantwortlich und das Ganze auch schon seit über 10 Jahren. Eine Veranstaltungsreihe und auch eine Buchbroschüren. Reihe?
Zeitschrift.
Kunstspektakel Revolution. Weder Kunst noch Spektakel steckt so stark in der Thematik des Jugoslawiens. Warum die Beschäftigung mit Jugoslawien auf einmal?
Der ganz konkrete Anlass ist natürlich, dass sich in diesem Jahr zum 20. Mal die Bombardierung Restjugoslawiens jährt, also der Kosovo-Krieg mit dann dem Eingriff der NATO und der Bombardierung eben Serbiens. Und das heißt natürlich, es war zum ersten Mal nach 1945, dass sich die Bundeswehr an einem Angriffskrieg gewissermaßen beteiligt hat, der quasi nicht gedeckt gewesen ist durch irgendein UN-Mandat, also ganz offiziell sozusagen völkerrechtswidrig gewesen ist und Maßstäbe gesetzt hat, was es eben heißt, dass die Bundeswehr in der Welt auch ganz konkret mit Waffen wieder eingesetzt werden kann. Und das ging damals natürlich einher mit Debatten, wie begründet man das eigentlich, dass Bundeswehr und Deutschland wieder mitmischt in der Welt. Und Kinkel und Fischer, das sind die Leute gewesen, die das damals prominent begründet haben damit, dass man eben auch aus der deutschen Vergangenheit lernen muss. Und dieser Lernprozess heißt eben auch, woanders dann Auschwitz verhindern zu müssen. Auschwitz hat man damals vor allen Dingen im Kosovo gesehen. Und das war sozusagen der Grund, warum dann Deutschland halt wieder Krieg gemacht hat. Hat mich immer irgendwie beschäftigt. Und ich dachte mir, man nimmt es zum 20. Jahrestag halt irgendwie mal zum Anlass, um eine grundlegendere Auseinandersetzung mit Jugoslawien zu führen. Denn vom Kosovo-Krieg ausgehend entdeckt man eine Geschichte, die halt viel länger zurückgeht. Einige Aspekte wurden ja jetzt schon genannt, eben zum Beispiel, dass das jugoslawische Königreich schon irgendwie gegen deutsche und italienische Vormachtstellung gegründet worden ist, dass nach 1945 der zweite jugoslawische Staat aus einer antifaschistischen Bestrebung heraus und aus der Partisanenbewegung heraus entstanden ist. Und dann eben die Widersprüche, und ich denke, was für uns eben auch zentral ist, ist, wir hatten jetzt schon vom Zerfall und von diesen Zerfallstendenzen gehört, Nationalismus, ethnische Bürgerkriege und solche Sachen. Das wollte ich immer gerne irgendwie verstehen und halte das irgendwie für zentral, wenn man auch über neue Rechte spricht, wenn man über Nationalismus heute spricht, wenn man sich da eben mit dem jugoslawischen Bürgerkrieg, mit den jugoslawischen Zerfallskriegen auseinandersetzt, kann man, glaube ich, einiges verstehen und so eine begriffliche Schärfung haben. Jetzt war natürlich die Frage auch nach der Kunst. Das hat natürlich auch was damit zu tun, also Kunst und Spektakel. Spektakel, ganz klar, wir kennen die berühmten futuristischen Partisanen-Denkmäler, die irgendwie spektakulär sind. Und das trifft im weiteren Sinne vielleicht für die ganze offizielle jugoslawische Kultur zu. Aber wir haben auch seit den 80er Jahren eine ganz interessante Szene von radikaler Kunst, Performance, Theater, Punk, also wo sozusagen Kunst und Subkultur ineinander übergehen und es ganz radikale Ausdrucksformen gibt, die sich natürlich auch immer auseinandergesetzt haben mit den Zerfallstendenzen und dann auch mit dem Krieg. Also das hat auch schon was mit Kunstgeschichte zu tun, die da ganz interessant ist in Jugoslawien.
Mittlerweile 5 Veranstaltungen gab es in Weimar zur Thematik, zu den Widersprüchen des ehemaligen Jugoslawiens. Was sind denn vielleicht Erkenntnisse in der Zeit, die du gewonnen hast?
Für mich ist natürlich zentral, und das finde ich ganz spannend, das ist halt so dieses Kapitel der Arbeit der Selbstverwaltung, und das ist vielleicht was, wo man auch sagen muss, es gibt eine ganze Menge Mythen drin, oder es gibt so eine linke Mythenbildung, so Jugoslawien als der dritte Weg, der sozusagen ganz antiautoritär gewesen ist und dann eben die Arbeit der Selbstverwaltung einführt, wo man, glaube ich, bei einer genaueren Auseinandersetzung schon dazu kommt zu verstehen, oder dass man versuchen muss zu verstehen, wo das eigentlich herkommt, und dass sich da dieses Bild dann wiederum auch so ein bisschen anders darstellt. Und ich glaube, so Arbeiter-Selbstverwaltung, das hat ganz sehr was mit der spezifischen Situation in Jugoslawien zu tun, was nämlich nach 45 noch also größtenteils bäuerlich-agrarisch geprägt gewesen ist. Also man kann vielleicht sagen, Jugoslawien ist 1945 da gewesen, wo Russland halt irgendwie so 1917, 1918 gewesen ist. Also der größte Teil der Bevölkerung sind tatsächlich Bauern. Und dann ist das Projekt der Kommunistischen Partei Modernisierung, und das heißt vor allen Dingen Durchführung einer Industrialisierung. Zu einer Industrialisierung brauchst du eine Arbeiterklasse, und das heißt dann sozusagen, wie es auch für die Sowjetunion hieß, man muss ja einen großen Teil der bäuerlichen Bevölkerung erstmal sozusagen vom Land entwurzeln und dann in eine Arbeiterbevölkerung umwandeln. Jetzt war das so, dass in der Sowjetunion das sozusagen spätestens seit Stalin ganz brutal durchgeführt worden ist, also die Zwangskollektivierung, das ist ein Krieg einfach auch gegen die Bauern gewesen, um sozusagen die auch gefügig zu machen und zu gefügigen Arbeitskräften zu machen. Das hat in Jugoslawien nicht in der Weise funktioniert. Man konnte da nicht so brutal vorgehen, wie Stalin vorgegangen ist. Nämlich aus dem Grund, dass ja der ganze Staat sich begründet hat aus der Partisanenbewegung. Und die Partisanenbewegung war nun mal größtenteils auch bäuerlich geprägt. Das heißt, es gab ein Selbstverständnis und es gab eine Anspruchshaltung auch der Bauern selber, die eben Anteil haben wollten an diesem Staat, dass man nicht einfach so ohne weiteres die vom Land vertreiben konnte oder halt so reinpeitschen konnte in eine Zwangskollektivierung. Und dann kann man irgendwie sehen, dann ist in dem Sinne vielleicht die Arbeiter-Selbstverwaltung so ein bisschen so ein Klassenkompromiss. Also wir können den Klassenkompromiss aus dem Westen, wo es halt irgendwie Gewerkschaften gibt, die offiziell die Arbeiter vertreten, und dann gibt es halt irgendwie die Arbeitgeberverbände, die verhandeln, und es gibt so eine Art Mediation. Und jetzt kann man sehen, ich glaube, dass diese Mediationsfunktion genau diese Arbeiterräte in den Fabriken in Jugoslawien geführt haben. Und wurde hier ja auch schon mal zur Sprache gebracht, dass die Kommunistische Partei da natürlich immer sozusagen versucht hat, ihre Leute auch drin zu haben und Einfluss drauf zu nehmen. Also so stellt sich das schon mal zum Beispiel so ein bisschen anders dar. Also Arbeiter-Selbstverwaltung eher als eine Art von Mediation, um halt die Industrialisierung und die Schaffung einer Arbeiterklasse durchführen zu können.
Sagt der Organisator einer Reihe, die in Weimar auch noch weiterhin stattfinden wird. Zum Beispiel in der übernächsten Woche gibt es eine Veranstaltung, da geht es dann stärker um Kunst. Postjugoslawische Kunst ist, glaube ich, da so die Unterüberschrift. Kommen wir zu einem, der ebenfalls schon in Weimar zu Gast war in dieser Veranstaltungsreihe und da nochmal geschaut hat auf die Kontinuität von deutscher Außenpolitik. Und Lukas hat sich dann gesagt, na gut, dann nehme ich den Referenten am Ende des Vortrags nochmal zur Seite und spreche mit Ihnen über die weitere Entwicklung Jugoslawiens nach 45. Einen Auszug davon haben wir hier an dieser Stelle. Es geht um die Krise Jugoslawiens in den 80er Jahren. Es geht um den Beginn der jugoslawischen Zerfallskriege. Klaus Törner, den wir vorhin schon mal gehört haben, sieht da einen Anfang durchaus schon in den 60er Jahren.
Der erste Punkt, den man da berücksichtigen muss, ist die Anwerbung von Gastarbeitern in den 60er Jahren. Die Tito-Regierung hat dem zugestimmt, das heißt dem Herausgehen von vielen jugoslawischen Gastarbeitern nach Deutschland. Die Tito-Regierung hat zugestimmt, weil sie damals darauf gesetzt hat, dass dadurch Devisen in das Land kommen und dadurch die wirtschaftliche Situation sich weiter verbessert. Aber es waren vor allen Dingen Menschen aus der kroatischen und der slowenischen Republik, die nach Deutschland gekommen sind und die dadurch dann aber auch dann natürlich die deutschen Lebensverhältnisse gesehen haben und sich noch viel mehr erträumt haben als das, was sie in Jugoslawien an Lebensstandard haben. Gleichzeitig gab es eine Süd-Nord-Wanderung in Jugoslawien selber. Das heißt, Menschen aus dem Süden sind als Putzkräfte, als Müllarbeiter und so weiter in die nördlichen Republiken gekommen und all das hat dann zu einer stärkeren Unzufriedenheit dann beigetragen, Ende der 60er Jahre. Es gibt in der Literatur die Bezeichnung kroatischer Frühling. Das sind Unruhen, die Ende der 60er Jahre begannen und es lässt sich nachweisen, dass in dieser Zeit, also der ersten kroatischen Unruhen Ende der 60er Jahre, der deutsche Geheimdienst, der BND, angefangen hat, diese Separatisten zu unterstützen. Wir sollten schon das nochmal in Erinnerung rufen, dass dieser Separatismus nicht durchgängig in Jugoslawien so war. Es war wirklich so, dass vor allen Dingen in Kroatien und Slowenien sich dieser separatistische Gedanke durchsetzte. Die ärmeren Republiken, auch Serbien unter Milosevic, haben nie auf Separatismus gesetzt, weil sie wussten, dass sie nur eine Chance haben wirtschaftlich, wenn Jugoslawien zusammenbleibt. Also sie haben sicherlich den serbischen Gedanken auch dann wieder größer machen wollen und so weiter, um den Serben in diesem Staat eine größere Bedeutung zu geben oder deutlich zu machen, wie wichtig sie für diesen Staat sind. Aber der Separatismus, der ging nicht von Serbien aus und auch nicht vom Kosovo oder von Mazedonien oder aus Bosnien-Herzegowina, sondern er kam wirklich vor allen Dingen aus den nördlichen Republiken, aus dieser wohlstandschauvinistischen Attitüde heraus. Und wichtig ist auch noch zu betonen, dass es in dieser Zeit wirklich auch andere Optionen gegeben hätte. Also es gab lange Diskussionen darüber, in der Europäischen Union ein Entschuldungsprogramm zu machen. Es hätte sich also, man hätte sich vorstellen können, dass es eine ähnliche Option gegeben hätte, wie es jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel bei Portugal oder Griechenland der Fall gewesen ist. Das ist auch ein schwieriger Weg gewesen und immer noch für die Bevölkerung, aber zumindest sind diese Staaten nicht auseinandergebrochen. Und diese Option, die wurde einfach zerstört durch die deutsche Anerkennungspolitik.
Klaus Törner über das deutsche Drängen zur Intervention, zum Beispiel im Kosovo-Krieg 1999, der sich ja zum 20. Mal jährt und der Anlass ist für eine Veranstaltungsreihe in Weimar, die wir hier auch gerade doch recht intensiv begleiten. Das Ganze war dann die erste deutsche aktive Kriegsbeteiligung nach 1945 und hat durchaus Maßstäbe gesetzt, zumindest außenpolitisch. Die Tendenz ist klar, es ist möglich, Staaten militärisch zu zerschlagen und das ist möglich ohne ein Mandat, zum Beispiel der UN. Das hat sich Jörg Kronauer auch genauer angesehen, der ist Redakteur von German Foreign Policy und Jörg Kronauer setzt sich da immer wieder mit der Geschichte und Gegenwart deutscher Außenpolitik auseinander.
Klar, es gab einen Konflikt im Kosovo, der sehr komplex war, in dem beide Seiten keine rühmliche Rolle gespielt haben. Ich glaube, man muss das ganz einfach so sagen. Man muss dann aber auch dazu sagen, dass die Bundesrepublik in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, das betrifft auch dann noch das Jahr 1998, tatsächlich im Kosovo unter den Kosovo-Albanen die auf einen militärischen Konflikt orientierende Fraktion unterstützt hat. Und das ist die UCK, die unter anderem von der Bundesrepublik aufgerüstet worden ist, die politisch unterstützt worden ist. Und wenn man eine bewaffnet oder auf den bewaffneten Kampf orientierende Fraktion unterstützt, dann nimmt man einen Konflikt von vornherein in Kauf. Das heißt also, ich würde sagen, einer der wirklich schwerwiegendsten Fehler auf bundesdeutscher Seite ist tatsächlich da schon begangen worden mit der Unterstützung der UCK. Und im weiteren Verlauf des Konflikts muss man sagen, dass die UCK schon 1998 mit bewaffneten Angriffen auf die jugoslawischen Sicherheitskräfte den Konflikt wirklich auch bewaffnet hat eskalieren lassen. Die Reaktion ist sicherlich gewalttätig gewesen, aber wenn man sich die deutsche Politik und die Rolle der deutschen Politik mal anschaut, dann muss man ja fragen, wieso sagen die hinterher, sie wollen unbedingt Gewalttaten verhindern, wenn sie zunächst die Militarisierung dieses Konflikts unterstützt haben. Also da liegt ein Widerspruch und da würde ich auch schon wieder sagen, die Argumentation mit Menschenrechten und mit dem Schutz von Menschen ist tatsächlich vorgeschoben und es geht primär wirklich nur um oder absolut vorrangig um geostrategische Ziele.
Jörg Kronauer mit einem Blick auf die Geschichte Jugoslawiens, der nicht ganz so alltäglich ist. Als im Jahr 1999 die NATO mit deutscher Beteiligung in den Krieg gegen Jugoslawien führte, da herrschte allerdings durchaus Ratlosigkeit in der Friedensbewegung, in weiten Teilen der hiesigen linken Emanzipationsbewegung. Es gab einen kleinen Teil der Linken, die sich doch recht rege publizistisch zumindest mit dem Kosovo-Krieg auseinandergesetzt haben. Eine Zeitschrift, die man da nennen kann, ist zum Beispiel die Konkret. Aber auch hier sind die wirklichen Vorgänge nicht in ihrer Komplexität erfasst worden. Das ist zum Beispiel die These von Felix Riedel, eine These, die man nachhören kann auf den Internetseiten, auf dem Blog der Kunstspektakel Revolutionsseite, im Zuge dessen ja all dies zusammengetragen wird. Lukas immer noch im Studio. Wie geht's denn weiter mit der Reihe? Also mit dem Hinweis, dass man alles nachhören kann, was Vorträge und auch Interviews zur Reihe passiert. Was passiert noch?
Genau, die bisherigen Veranstaltungen haben ja tatsächlich eher so diese politische und soziale Entwicklung Jugoslawiens selbst in den Blick genommen und die deutsche Außenpolitik. Und jetzt soll es tatsächlich eben um die künstlerische und subkulturelle Verarbeitung des jugoslawischen Staatszerfalls gehen. Und da gibt es nächste Woche Donnerstag einen Vortrag von Andrej Mirchev, der da vor allen Dingen über die Performance-Zusammenhänge in Jugoslawien sprechen wird und gucken wird, wie sind da eigentlich Staatssymbole aufgegriffen worden, wie sind sie konstruiert, dekonstruiert worden in einer radikalen jugoslawischen Kunst. Dann wollen wir uns der Subkultur zuwenden und es wird gehen um eine Figur des jugoslawischen Punk, Satan Panonski, ein Punk aus Slowenien, der eine ganz widersprüchliche Biografie hat und umso interessanter als Figur ist. Damit soll eine Auseinandersetzung stattfinden, also mit dem Jugo-Punk sozusagen. Und dann als letztes wird es eine Auseinandersetzung wahrscheinlich mit der bekanntesten slowenischen Band geben, Laibach, die auch eben zu diesem Zusammenhang der neuen slowenischen Kunst gehören und die auch, zu dem es auch einen aktuellen Film gerade wieder gibt. Also über Laibach ist gerade ein neuer Film erschienen und genau, da soll sich damit auseinandergesetzt werden, also nicht nur musikalisch, sondern auch Laibach und die neue slowenische Kunst. Was hieß es eigentlich, NSK?
Das dann im Juli in Weimar in der ACC-Galerie. Satan, auch ein toller Name für einen Punk.
Ja.